Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 48, Lebensretter auf hoher See. Im Gespräch mit Patrick Morgenroth.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Stellen Sie sich vor, Dunkelheit, Sturm, meterhohe Wellen, kein Land in Sicht und trotzdem fährt jemand raus, wenn keiner rausfährt und wenn alle anderen reinkommen. So lässt sich der Alltag von Patrick Morgenroth, seinen Kameradinnen und Kameraden, wohl am treffendsten beschreiben. Denn Patrick Morgenroth ist Vormann der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz, wir nehmen hier Abkürzung, DGZRS genannt. Mit seinen mittlerweile 37 Jahren blickt er bereits zurück auf mehr als 20 Jahre Erfahrung als Seenotretter. Und inspiriert wurde er durch seinen Vater und trat als Jugendlicher in die Organisation ein. Und heute bildet er an der eigenen Akademie neue Freiwillige aus und hat sogar ein Kapitänspatent. Wir freuen uns sehr auf Patrick Morgenroth und seine Geschichte. Der maritime Such- und Rettungsdienstler in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Herzlich willkommen, Patrick Morgenroth.
Ja, moin, grüß dich, hallo.
Moin, moin. Was war Ihr ganz persönlicher Weg in die Seenotrettung?
Also wir haben seit eh und je auf unserer freiwilligen Station in Travemünde, wir sind eine der ältesten Stationen der DGZRS, ein Rettungsboot liegen und mein Vater, der lange Jahre Polizeibeamte war, ist dort in dem Ort auch an die Seenotrettung rangekommen und wurde da Anfang der 90er Freiwilliger. Und als ich dann quasi in einem jugendlichen Alter war, da bin ich dann mit Papa mal mit aufs Boot, habe mir das mal angeguckt und war ganz beeindruckt von diesen Schiffen. Und ja, dann hat mich das ab dann nie wieder losgelassen.
Das war wahrscheinlich eines dieser besonderen Seenotrettungsschiffe. Wenn man da oben an der Küste ist, dann sieht man die ja nahezu in jedem größeren Hafen liegen. Wie alt waren Sie, als Sie damals zum ersten Mal mit aufs Schiff gegangen sind?
Also das kann ich gar nicht so genau beziffern. Also ich habe mal ein Foto gesehen, da wurde ich auf so einem Rettungskreuzer auf dem Kartentisch gewickelt. Das würde ich jetzt aber nicht als Eintrittsdatum beziffern. Ich müsste so knapp 16 Jahre alt gewesen sein, als sie mich die ersten Male mitgenommen hatten auf dem Rettungskreuzer.
16 ungefähr, und ging es dann richtig raus auf die hohe See, oder wie war das?
Ja, es war ja noch eine andere Zeit damals, und dort war es eben so, man war an Bord, man war halt ein bisschen das Anhängsel von meinem Vater, und die Kollegen damals haben mir das auch alles gezeigt. Das war damals noch ein anderes Rettungsboot zu dem, was wir heute fahren. Das war ein Prototyp. Und da waren die sehr stolz drauf, weil es auch ein Einzelstück war. Und da war es dann eben so, dass man mitgefahren ist und, sag ich mal, das seemännische Handwerk und überhaupt, was so ein Rettungskreuzer macht, was wir als Seenotretter machen, hat man dann so peu à peu, aber von der Pike eben aufgelernt. Und zum Ersten hat man immer nur gesagt, was sagte der alte Vormann, lern relativ schnell mit den Augen zu klauen. Und so ist man da dann langsam eingegliedert worden.
Mit den Augen klauen, das bedeutet, man guckt sich alles an und lernt, was die anderen tun, um es dann selber dann zu übernehmen?
Ja, richtig. Also der damalige Vormann der Station war ein erfahrener Kapitän auf dem Lotsenversetzboot. Und wir hatten viele, viele gute Leute, so wie auch heute noch, die dann dort an Bord ihren Dienst verrichtet haben. Und das fing nachher an, dass ich abends mal zu Hause saß und Knoten geübt hatte und das eigentlich schon wieder alles hinschmeißen wollte, weil ich eben diese 3, 4, 5, 6 Knoten, die ich da lernen sollte, nicht auf Anhieb hinbekommen hatte und dachte, jetzt geht deine ganze Karriere als Seenotretter wieder den Bach runter. Und ja, es hat wirklich im Kleinsten angefangen, auch ein bisschen, also zum Beispiel dieses Thema mit Wartung und Pflege wurde einem sehr deutlich da eingebläut, weil wir eben von Spenden leben und so ein Fahrzeug kostet eben auch viel Geld. Und es ist immer auch wichtig für die Außenwirkung und für den Spender, dass wir eben mit dem uns angedachten Geld, wovon so ein Schiff eben finanziert wird, dass wir damit auch gut umgehen. Und also man hat wirklich da die Basics von der Pike auf gelernt.
Das haben Sie übrigens gemein mit der Björn-Steiger-Stiftung, die sich auch aus Spendengeldern nähert. Also insofern sind die Spendengelder bei Ihnen auch sehr gut angelegt. Und mit den Knoten, das kann ich gut nachvollziehen. Denn als ich meine kleine, nicht vergleichbar mit Ihnen, aber Segelausbildung gemacht hatte, musste ich auch für den A-Schein diese Knoten lernen und der doppelte Palstick, den man ja braucht, um so eine Schlinge zu bauen, um Schiff dann auch mal so festzumachen, der ist schon ein bisschen komplexer und anders als der Kreuzknoten. Das ist schon eine Nummer für sich, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, vielleicht sagen wir noch was zu der DGZRS, weil dieser maritime Such- und Rettungsdienst ist was ganz Besonderes. Sie suchen ja ich glaube 55 mit 55 Stationen haben sie in dem Gebiet von Nord- und Ostsee, von Borkum bis nach Usedom das Gebiet und fahren mehr als 2000 Einsätze, die gesamte Gesellschaft, also wenn man es runterbricht, mehr als 5 jeden Tag. Das ist schon, Sie haben es gesagt, ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert, ohne Steuergeldern und das ist eine großartige Sache. Was war Ihr erster Einsatz, an den Sie sich erinnern können, wo es richtig mal drauf ankam, hohe Wellen oder jemand in Seenot, wo Sie sagen, Mensch, da erinnere ich mich bis heute dran, da haben wir wirklich was Gutes geleistet, so wahrscheinlich wie jeden Tag auf dem Meer, aber Ihr persönliches Erlebnis?
Ja, ich glaube, wenn ich so zurückdenke an die Anfangszeit, da sind schon ein paar Tage schon zwischen gewesen und viele, viele Einsätze. Aber was mich immer noch so nachhaltig beschäftigte damals war, also im positiven Sinne, weil ich danach dachte, so, dafür machst du das und dafür ist das auch gut, viel zu üben und viel zu trainieren. Wir hatten mal im Oktober einen Einsatz mit dem Seenotkreuzer Berlin zusammen. Der war zu dem Zeitpunkt in Grömitz stationiert als Werftvertretung. Und das war eigentlich jetzt keine Jahreszeit, in der man mal sagt, okay, jetzt warten wir darauf, dass jeden Tag dreimal das Telefon klingelt. Auf jeden Fall wurden wir abends, mein Vater und ich, nach dem Abendbrot alarmiert. Und wir hatten eine unklare Lage. Das ist immer so das Stichwort dafür, dass das doch höher priorisiert wird und mehr Kräfte dann aufgefahren werden. Und dann sind wir dann Richtung Boltenhagen gefahren und der Wind, der nahm immer mehr zu. Erst hatten wir eine 6-7 aus Südwest und dann kamen nachher auch noch Schauerböen und wir haben dann da eine Segeljacht, eine havarierte Segeljacht gehabt. Da waren die Segel gerissen, die Maschine war out of order sozusagen. Also die trieb vor sich hin, denn treibt so ein Schiff ja auch immer quer zur See. Es hat dann tierisch angefangen zu regnen. Also ich habe in meinem Leben nie wieder so große Regentropfen gesehen. Und da haben wir zusammen mit den Kollegen von der Berlin nachts in völliger Dunkelheit und bei Windstärke bis 10 haben wir da eine Segeljacht eingefangen, die auf dem Weg Richtung Steilküste unterwegs war und die dann den ganzen Weg zurück nach Travemünde geschleppt, was bei der Wetterlage damals die einzige Möglichkeit war, um überhaupt da wegzukommen. Und ja, das hatte mich doch irgendwie nachhaltig denn nochmal motiviert, das wirklich durchzuziehen und auch diesen Spagat zwischen Schule und Seenotrettung zu schaffen. Weil da kamen wir, wie gesagt, nach dem Abendbrot abends los und waren dann vor dem Frühstück wieder da.
Ja, und dann ging es wahrscheinlich wieder in die Schule. Nicht ausgeschlafen, sondern mit der Nacht im Kreuz.
Ja, genau. Ich hatte dann nochmal geduscht. Man war ja auch noch im Jugendalter, sag ich mal, und bin dann in die Schule geradelt und dann sagte dann die Lehrerin irgendwann, du warst letzte Nacht los, ne? Dann habe ich ihr das kurz erklärt und dann hat sie gesagt, ja, dann arbeitest du das nach und gehst dann und dann nach Hause. Und dann hatten die da einen sehr wohlwollenden Umgang mit mir, was das betraf. Aber ich musste das halt immer nacharbeiten.
Aber als sie sagte, du warst letzte Nacht los, hatte sie sofort im Blick, was ihr los war oder dachte sie, kneipenlos?
Nein, das nicht. Ich hatte immer das Glück, die Lehrer da, einer war passionierter Segler, der hatte sein Boot im Passathafen liegen, das ist gegenüber von unserem Liegeplatz. Und ich glaube, der war immer ein Sympathisant der Seenotretter und die haben das schon toleriert und auch, ich will fast sagen, auch ein bisschen gefördert. Also die haben mich jetzt nicht proaktiv von der Schule ferngehalten, aber wenn da was war, haben die auch hier und da mal ein Auge zugedrückt. Und da bin ich denen sehr dankbar heute noch für.
Wie läuft denn so eine Meldung ab? Sie haben gesagt, Sie waren damals zu Hause, klingelt dann das Telefon, haben Sie ein besonderes Funkgerät, worüber dann eine solche Alarmierung kommt. Nehmen Sie uns einmal mit, wie das passiert.
Ja, auch da hat die Technik Einzug gehalten. Also früher waren viele Meldungen von der Schifffahrt oder von anderen Sportbooten erstmal eine Verkehrszentrale und dann ging es nach Bremen an die Leitstelle und dann wurde der Fuhrmann angerufen und der musste sich seine Besatzung quasi zusammensuchen sozusagen. Das war immer sehr mühselig für den Fuhrmann, also das ist heutzutage anders. Also wenn wir jetzt mal ein ganz normales Beispiel nehmen, Sie gehen jetzt Strand irgendwo spazieren in Travemünde und sehen da eine Segeljacht, die einen gebrochenen Mast hat nach einer Gewitterböe meinetwegen und würden das in der Rettungsdienststelle See in Bremen melden, im MRCC Bremen, dann nimmt da ein Disponent das entgegen, ähnlich wie bei einer Leitstelle bei der Feuerwehr. Dort ist eine strukturierte Notrufabfrage. Da werden Sie einmal quasi abgefragt, was los ist, was Sie sehen. Und dann bearbeitet meistens parallel ein zweiter Kollege den Fall und alarmiert die Station. Er drückt dann auf einen Knopf und wir haben hier die Alarmruf 24 App. Darüber werden wir alarmiert und dann klingeln bei uns allen auf Station gleichzeitig die Telefone.
Aha.
Und dann können Sie einfach draufdrücken, ob Sie direkt zum Boot kommen können oder ob Sie verhindert sind, weil Sie im Urlaub sind oder die Oma besuchen oder was weiß ich. Und dann ist das Boot innerhalb von kürzester Zeit besetzt und dann fährt das Boot zum Einsatzort.
Und bei Ihrem Vater war das wahrscheinlich noch so, der musste dann rumtelefonieren und gucken, wer ist verfügbar, wer ist bei der Oma und dann erstmal die Abfrage persönlich starten?
Genau, also mein Vater war stellvertretender Fuhrmann, aber unser damaliger erster Fuhrmann, den ich jetzt quasi beerbt hatte vor 4 Jahren, da war das genau, wie Sie das gerade sagten, da war dann diese Diskrepanz dazwischen, man sitzt irgendwie auf dem Fahrrad oder eilt zu Fuß zum Boot oder ja, wahrscheinlich auch mal irgendwann am Auto, wenn man mal ganz ehrlich ist, und dann muss man die Liste abtelefonieren und das ist das, da verlernt man natürlich wertvolle Zeit und das ist heute schon wirklich besser gelöst und vernünftig gelöst vor allen Dingen.
Wenn ich jetzt, Sie haben das Beispiel ja genannt, wenn ich ja jetzt am Strand in Travemünde ja unterwegs bin und sehe da so ein bei schwerer See einen havarierten Segler mit gebrochenem Mast, dann würde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, irgendwo bei einer Seenotrettung anzurufen, sondern 110 oder 112, je nachdem, in Panik, was ich dann machen würde. Komme ich dann trotzdem automatisch dahin? Verbinden die mich oder sagen die mir, nee, rufen Sie mal eine andere Nummer an? Wie läuft das?
Auf jeden Fall. Also wenn Sie irgendwas auf dem Wasser sehen, dann ist es oft, dass Leute, gerade die jetzt nicht, sag ich mal, maritim bewandt sind, nicht unsere Notrufnummer wählen, sondern oft bei der normalen Polizei anrufen, wie Sie schon sagten, über 110 oder 112. Das nimmt auch der Disponent da entgegen und leitet das dann auch parallel nach Bremen weiter. Das dauert immer ein bisschen länger. Hat manchmal den Nachteil, gerade wenn das so um Einsatzgrenzen geht, im Sinne von, also Travemünde ist zum Beispiel sehr dicht dran an Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja da die ehemalige innerdeutsche Grenze gewesen. Es kann schon mal sein, wenn Sie auf dem Priwall zum Beispiel stehen, dass Sie in der Leitstelle in Schwerin landen.
Ah, okay.
Also der Weg ist etwas länger, aber es wird Sie nie jemand irgendwie abblocken und sagen, ruf mal da oder da an. Das ist nicht der Fall. Das läuft immer früher oder später und in einem sehr überschaubaren Zeitrahmen in Bremen auf.
Die koordinieren das dann auch entsprechend.
Genau, richtig.
Gibt's ja bei Ihnen so ein Muster, wo Sie sagen können, ah, jetzt ist Sommer, jetzt kommen wieder die oder im Winter, ui, da sind jetzt die besonders eifrigen Segler unterwegs, da haben wir wahrscheinlich wieder einen Mastbruch zu erwarten, die sich herausgebildet haben in all den Jahren, in denen sie schon aktiv sind und so viele Menschen gerettet haben?
Also man kann ganz klar sagen, die Einsatzlast ist in den Sommermonaten, also sag ich mal zwischen Mai und September, ist das im Sommerhalbjahr schon höher. Das Einsatzaufkommen, also als Beispiel, wir waren jetzt die letzten 4 Tage jeden Tag in Travemünde los und im Einsatz.
Was gab es da in den letzten 4 Tagen?
Wir hatten jetzt einen Mastbruch, wir hatten ein Fahrzeug mit Maschinenschaden, wir hatten eine Person im Wasser. Also wir haben in Travemünde aufgrund des Reviers und der Lage oft, also wir haben alles Mögliche, was Sie sich so seenotrettungsmäßig vorstellen können, das ist in der Lübecker Bucht anzutreffen.
Eine Person im Wasser, war das jemand, der nicht mal reinkam? Oder?
Da hatte eine Mutter am Strand ihr Kind vermisst und man musste da oder konnte nicht ausschließen, dass das Kind nicht im Wasser ist. Und dann läuft natürlich ein riesiger Rettungsapparat an und da haben wir dann eben gesucht.
Und wie ist es ausgegangen?
Zum Glück, wie meistens, positiv, das Kind war am Strand. Toi, 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 also das möchte keiner gerne, dass man da irgendeinen Fund hat. Und das Kind war wohlbehalten am Strand und wir konnten alle entspannt wieder einrücken.
Wunderbar. Ach, wie schön. Wie viele Menschen, wie viele Kameradinnen, Kameraden, gibt es überhaupt Frauen in Ihrem Bereich, die da mit auf See gehen?
Ja, definitiv. Also die Kolleginnen in der DGZS werden immer mehr. Das ist eine gute Sache, finde ich. Und wir haben in Travemünde, ich kann ja nur für meine Station sprechen im Moment, da haben wir 8 Kolleginnen von einer Notärztin bis zu einer Abiturientin aus allen Berufsschichten, aus allen Altersschichten und die machen einen sehr, sehr guten Job da, genau wie die männlichen Kollegen auch. Also von der Arbeitsqualität, vom Output ist das eindeutig identisch. Man kann es eigentlich nur, wenn man es mal flapsig sagt, am Aussehen und am Namensschild unterscheiden. Also das ist eine gute Sache fürs Team.
Super. Wie kommen Ihre Kolleginnen und Kollegen dann dazu? Gibt es dann ähnliche positiven Belastungen wie bei Ihnen? Also war dann jemand aus der Familie schon mal bei der Seenotrettung aktiv? Ist das einfach, weil man da in der Nähe vom Wasser groß geworden ist, denkt, ich will was Gutes tun? Wie ist der, wenn man das sagen kann, normale Weg in die Seenotrettung und was muss ich mitbringen, wenn ich mich dafür interessiere?
Ja, Sie haben es eigentlich gerade schon angerissen. Also bei uns auf der Station ist das so, dass viele, die wir haben, sind schon ewig dabei, auch familiär, so wie bei mir vorgeprägt sind. Dann gibt es jetzt, sag ich mal, die neuere Generation an Kolleginnen und Kollegen, die das einfach irgendwie über Social Media mitbekommen haben oder in der Nähe vom Boot wohnen und sich einfach engagieren wollen. Da kann man auf unserer Internetseite seenotretter.de gibt es die Kategorie Seenotretter werten und da kann man dann einfach mal hinschreiben und seine Motivation bekunden. Also gar nicht mal im Sinne eines Bewerbungsgespräches. Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Und wenn man dann in der Nähe einer Station wohnt, bekomme ich meistens diese E-Mail weitergeleitet und kann mich dann mit den Leuten treffen. Und das muss so ein bisschen matchen, auch vom Nasenfaktor her, weil auf See, da ist man unter sich. Ein Kollege sagte mal, es ist dann wie so eine Familie, die sich nicht gewollt hat. Und das muss schon so auf der menschlichen Ebene auch gut passen. Und was man mitbringen muss, also wie gesagt, rein subjektiv gesehen, muss das vom Team auch passen. Die Leute müssen auch reinpassen. Zum Beispiel, wir sagen immer, mach lieber eine Sache richtig als viele Sachen schlecht. Und also ich hätte immer sehr viel Bauchschmerzen, wenn das jetzt jemand ist, der noch irgendwie 8 andere Hobbys hat. Also wenn man Seenotretter werden möchte und das auch vernünftig machen will, dann sollte man sich da schon ziemlich darauf fokussieren. Und wenn die Person dann da ist und wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind und auch merken, das läuft mit uns beiden, dann muss man die Seedienst-Hautigkeits-Untersuchung machen. Das ist eine Eignungsuntersuchung, ob man überhaupt dafür geeignet ist.
Was wird da getestet?
Wie ein ganz normaler Gesundheitscheck eigentlich, ob man zum Beispiel, also auf jeden Fall gucken, hören, ob man irgendwelche blutverdünnenden Mittel nimmt, irgendwelche Prothesen hat, also ob man einfach für den Dienst an Bord verwendbar ist.
Sie sagten das gerade so en passant, wie jemand, der noch ein paar andere Hobbys hat. Das ist ein Ehrenamt, richtig?
Ja.
Das bedeutet, Sie haben einen normalen Job, außer es wird wahrscheinlich eine Handvoll Hauptamtlicher geben, aber Sie haben einen normalen Job und Sie stehen dann bereit für diese doch fordernden Einsätze. Sie haben es beschrieben, auf engstem Raum, manchmal in stürmischer See, manchmal auch, wenn wir an den Fall denken, den Sie eingangs beschrieben haben, als Sie dabei 7, 8, 9 und dann am Ende 10 Windstärken den Segler aus wirklich schwieriger Lage bei höchster See befreit haben oder gerettet haben, mit Einsatz auch des eigenen Lebens. Das sind ja auch besondere Situationen, die, wenn es klappt, sicherlich auch ein ganz besonderes Gefühl der Befriedigung im positiven Sinne auch mit sich bringen, aber natürlich auch Belastungssituationen, für die nicht jeder geeignet ist. Sie haben es beschrieben. Warum machen es Menschen dann, ich sag mal so, in dieser Gesellschaft, die ja viel auch auf Spaß geeicht ist, auf Zeitvertreib, per Social Media, warum machen das Menschen dann trotzdem?
Ich glaube einfach, dass es eine ganz wichtige Sache ist. Viele Leute machen das Überzeugung. Ich bin ja hauptberuflich Seemann. Und auf See ist man immer ganz alleine, wenn es drauf ankommt. Und ich sag mal so, die Sportbootfahrer, die Wassersportler, die Berufsschifffahrt, die verlassen sich auf uns. Und wenn man einmal schon in einer Situation war, wo man vielleicht das Schiff nicht heil und die Besatzung nicht heil Hause bekommt, eigenständig, dann muss es halt jemanden geben, der den Leuten da hilft. Und das motiviert, glaube ich, die Leute ungemein. Und Sie haben das ja auch gerade angesprochen. Natürlich darf der Spaß auch nicht zu kurz kommen bei so einem wichtigen Ehrenamt. Es wird auch mal viel gelacht. Und also man muss ganz klar die Trennung haben zwischen, jetzt sind wir auf einer Kontrollfahrt und können auch mal einen Joke machen. Und wenn wir dann gerufen werden, dann muss der Schalter fallen im Kopf und dann muss gearbeitet werden. Mhm. Und ich glaube, wenn wir dann einen Job haben, den wir erfolgreich abgefahren haben, das muss jetzt gar nicht mal irgendwas Großes sein. Und man bringt dann die Leute wieder in den Hafen und kann irgendwie helfen, den Menschen, der Gesellschaft. Dann, wenn ein ehrliches Danke kommt und man sieht den Leuten schon die Erleichterung an, ist das immer eine super Motivation. Und was ich schon eingangs sagte, die Leute verlassen sich auf uns. Und wenn wir kommen, dann kommt auch Hilfe.
Sagen Sie noch etwas zu sich selbst. Sie sind im wahren Leben Kapitän oder Seemann, sagten Sie. Was haben Sie als Ausbildung gemacht und was machen Sie tatsächlich täglich, wenn Sie nicht anderen Menschen helfen, die havarieren auf hoher See?
Ja, also wir fangen mal nach der Realschule an, glaube ich, sonst wird das zu weit führen. Nach der Realschule habe ich den Beruf des Schiffsmechanikers erlernt. Das ist ein anerkannter Ausbildungsberuf in Deutschland. Das ist so eine Mischung aus Matrose und Maschinist. Bin mit einem Containerschiff durch Nordeuropa gefahren und habe viele bunte Kisten durch die Gegend gebracht und habe auch da viel Seemannschaft gelernt. Ich hatte das Glück. Also ich bin auf einem deutsch geflaggten Schiff gefahren und da war eine sehr, sehr gute, erfahrene Stammbesatzung drauf und die haben mir auch viel gezeigt. War auch eine harte Zeit und also mitunter. Und danach habe ich mich dazu entschieden, nochmal in Flensburg ein Patent zu machen, also ein Kapitänspatent. Man fängt dann nachher erstmal mit diesem Befähigungszeugnis als Steuermann, als Offizier an. Das habe ich dann im Offshore-Bereich gemacht, da bin ich für eine deutsche Reederei auf einem CTV gefahren. Das ist so ein Crew-Transfer-Vessel.
Was ist das? Da fährt man die Crew von einem Ort zum anderen, oder?
Ja, nicht ganz. Wir haben Techniker von allen möglichen Größen, Energiekonzernen von irgendeinem Hafen zu den Windparks auf See gebracht. Oh, okay. Also Material und die Arbeiter. Und das zum Schluss habe ich dann auch als Kapitän gemacht, die letzten 8 Jahre. Und da ist halt auch mal viel Seemannschaft gefragt und das prägt mich eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich immer irgendwo da war, wo wir von der Personenzahl an Bord so viele waren, dass jeder bei allem mit ran musste. Also irgendwelche Kapitänsallüren, die habe ich nie kennengelernt, weil eben wir eine relativ kleine Truppe waren. Und ja, und dann wurde ja irgendwann hier an der See- und Retterakademie, am Trainingszentrum in Neustadt, wo ich jetzt auch gerade sitze, wurde eine Stelle vakant als Trainer, beziehungsweise früher ist es immer Ausbilder, heute heißt es Trainer. Und dann habe ich mir gedacht, gut, du machst das jetzt schon über 20 Jahre und auf den Bootstypen, die meisten Stationen haben und aufgrund der Einsatzerfahrung, vielleicht kannst du dich da sinnvoll einbringen und auch die Leute ein bisschen unterstützen und sie da abholen, weil du halt den Bootstyp gut kennst, den haben wir ja auch an der Akademie als Ausbildungsschiff. Und habe mich dann dazu entschlossen, mich hier zu bewerben, wurde glücklicherweise auch genommen und kann jetzt meine Erfahrungen und mein Wissen an die neuen Kolleginnen und Kollegen weitergeben, die jetzt auch Seenotretter werden möchten.
Ja, bei Ihrer Erfahrung können die sich sicherlich dann auch nur freuen darüber. Die Bootstypen haben Sie beschrieben, jemand, der wie ich beispielsweise nicht an der Küste lebt, ab und zu mal dahin kommt, meistens im Urlaub, der sieht diese Schiffe. Diese Seenotrettungsschiffe, die ja eine ganz besondere Form haben, guckt man immer hin, einmal aufgrund der Technik, die man drin vermutet, oder aber auch besondere Lackierung, dieses besondere Feuerwehrrot, aber eben auch wegen der Form. Die haben ja eine besondere, sagen wir mal, etwas knuffige Form. Was hat's damit auf sich? Gibt es da einen besonderen Schwerpunkt? Sind die wirklich unsinkbar oder können die durchkentern, also sich vielleicht einmal drehen? Was macht diese Schiffe aus und wie sind die konzipiert?
Diese Schiffe, also erstmal um diesen Begriff der Unsinkbarkeit einmal auszuräumen, also den Begriff der Unsinkbarkeit gibt es nicht, das ist unmöglich. Das hat man ja auch mal die Titanic wurde ja auch so angepriesen als unsinkbar und die hat das ja nun leider teuer bezahlen müssen. Ja, also unsere Fahrzeuge sind seit 1967 aus Aluminium gefertigt. Davor hatten wir auch Stahl und andere Materialien. Und also von 67 bis jetzt quasi sind das Voll-Aluminium-Fahrzeuge. Heißt, die sind etwas leichter als ein Stahlschiff. Die haben vor allen Dingen keine Korrosion im Sinne von Rost. Und wir, beziehungsweise die Kollegen, die diese Schiffe konstruieren, müssen halt immer den Spagat schaffen zwischen Geschwindigkeit, Seegangsverhalten und Schleppfähigkeit. Und deswegen.
Also die müssen schnell sein, müssen bei jedem Seegang wahrscheinlich rausfahren können und müssen auch noch so viel Kraft haben, dass sie viel schleppen können.
Genau, obwohl wir sind ganz klar kein Bergungsunternehmen. Also wir können ein Schiff auf Position halten oder auch einschleppen, aber nur bis zu einem gewissen Maße. Und da ist dann auch irgendwo unser Auftrag dann nicht mehr das Verschleppen von Fahrzeugen, sondern die Seenotrettung. Und diese Schiffe sollen halt relativ schnell fahren bei schlechtem Wetter und auch noch relativ viel abkönnen, was so ein bisschen widersprüchlich ist vom Prinzip. Deswegen sind es eben Spezialschiffe, die sind teuer und können dafür aber auch wirklich, also wirklich schwerstes Wetter ab. Wenn ich jetzt unser 10-Meter-Boot nehme, da gibt es 30 Stück von. Die wurden auch über die Jahre weiterentwickelt. Wir haben jetzt quasi in Travemünde das die letzte Version davon, also die neueste Version von diesem Fahrzeug.
Ist das groß, klein im Vergleich zu anderen 10 Meter? Ist das
die 10-Meter-Boote, ich nenne sie immer so ganz gerne, sind immer die Arbeitstiere der Freiwilligen. Wir haben noch kleinere Bootsklassen bis zu 8,40 Meter runter. Das ist dann ein Boddenboot, was eine trailerbare Lösung ist mit einem John Deere vorweg und einem Mannschaftstransportwagen. Das ist dann ein Jeep. Aber so das 10-Meter-Boot bildet so die Breite ab für die Freiwilligenstation. Und also die Station in Travemünde hat ja eins bekommen, Ende 2020. Und da haben wir in diesen 4 Jahren 350 Einsätze mitgefahren. Und also ich bin begeistert von diesem Boot. Es hat uns nie hängen lassen. Es hat immer genügend Kraft gehabt. Und es hat uns immer sicher nach Hause gebracht. Und wir haben da wirklich, ja, auf gut Deutsch gesagt, schon gut einen mit auf den Deckel bekommen bei schlechtem Wetter. Und ich habe zu diesen Booten uneingeschränktes Vertrauen.
Aber Sie sagen Kentern, also sinken können Sie. Was hat es mit diesem Durchkentern auf sich?
Genau, alle Fahrzeuge, also vom größten Kreuzer der Hermann Marwede, die auf Helgoland liegt, mit 46 Metern, bis zu den kleinsten Booten, diese, wie gesagt, von mir angesprochenen Boddenboote mit 8,40 Meter, sind alle Fahrzeuge der Seenotretter. Die können durchkentern. Die sind schiffbaulich so gebaut vom Schwerpunkt, dass der relativ weit unten ist. Und wenn wir uns tatsächlich mal überschlagen sollten, also durchkentern würden, diese sogenannte Eskimo-Rolle machen, dann richtet sich das Fahrzeug wieder auf.
Für Laien, die eben nicht so nah am Wassersport gebaut sind, um das mal so zu sagen, wer mal Kanusport sieht, der kennt die Eskimo-Rolle, wenn der Kanut dann quasi sich überschlägt und mit dem Gesicht unten im Wasser liegt, dann kann er mit seinem Paddel dann so agieren, dass er sich wieder aufrichtet nach vorne. Bei Ihnen ist das ähnlich. Das Boot würde einmal kippen, zur Seite kippen, nach unten kippen. Hoffentlich bleiben dann alle an Bord und dann richtet es sich wieder automatisch auf. Oder wie wäre das?
Ja, exakt. Also wenn wir jetzt das 10-Meter-Boot zugrunde nehmen, wir sind bei schlechtem Wetter oder bei schwerem Wetter auch angeschnallt in dem Boot. Das Boot ist komplett Verschlusszustand sozusagen. Also es sind alle Fenster und Türen zu. Und sollte es dazu kommen, dass das Fahrzeug tatsächlich durchkentert, wie Sie das gerade angesprochen hatten, also quasi mit Mast Richtung Meeresgrund und der Propeller ist in der Luft oben, dann ist das schiffbaulich eben auch so, dass die Tanks, die Maschine etc., der Schwerpunkt so tief ist, dass ein wieder aufrichtendes Moment so groß ist, dass sich das Boot innerhalb von kürzester Zeit, also wir sprechen da von Sekunden, wieder auf den ebenen Kiel zurückdreht.
Von alleine, Sie müssen da keine, der muss ja, nichts ausmachen, genau. Ja. Haben Sie das schon mal erlebt?
Fast. Wir hatten bei diesem schweren Unwetter in der Ostsee 2023 im Oktober einen Einsatz gehabt in der Lübecker Bucht. Und gerade in der Lübecker Bucht oder in der Ostsee sind alle Wetterlagen so von Nord bis Ost. Was aus der Richtung kommt, kommt quasi so ungebremst aus dem Baltikum hier runter. Da hat sich ein ziemlich starker Seegang ausgeprägt und wir waren unterwegs für einen Surfer in Not. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob man bei dem Wetter noch surfen muss oder nicht. Mhm. Aber wir sind eben nicht die, die da quasi werten oder irgendwie urteilen. Wir fahren los, wenn es klingelt. Naja, und sind wir Richtung Timmendorfer Strand gefahren und sind dann auch mit angepasster Geschwindigkeit gefahren, was eben bei dem Wetter dann auch notwendig ist. Und da kam schräg von Achtern eine große Welle, die sich schon brach. Also die muss bestimmt 5-6 Meter gehabt haben, weil sie höher war als die Dachkante von unserem Fahrzeug. Und die hat uns dann halt vor uns hergeschoben. Und dann quasi nach links, also nach Backbord, auf die Seite gelegt und uns dann quasi mit, ich würde mal sagen, fast 90 Grad Schlagseite ein Stück vor sich hergeschoben. Also die Seitenfenster lagen zu dem Zeitpunkt auf dem Wasser auf und auf den anderen Seitenfenstern auf der gegenüberliegenden Seite konnte man quasi den Himmel sehen.
Wow.
Und da hat das Boot sich wunderbar verhalten. Also die Welle ist unterdurchgerollt. Das Boot hat sich sofort wieder aufgerichtet. Wir hatten kein Wasser am Schiff, wir hatten keinen Maschinenalarm. Wir konnten so weiterfahren. Und an diesem Tag habe ich auch mit dieser Bootsklasse so meinen inneren Seelenfrieden gefunden. Also was ich vorhin schon sagte, ich habe zu diesen Fahrzeugen wirklich 100% Vertrauen und es ging einfach unvermindert weiter. Und auch wenn das eine extreme Situation war, das war auch mal gut, dass es so war, in Anführungszeichen, um zu sehen, das Schiff kann wesentlich mehr ab als die Besatzung und dass es wirklich ein super gutes, sicheres Einsatzmittel ist. Und das macht gerade bei Alarmierung, bei schlechtem Wetter ein gutes Gefühl, dass man sich nicht um noch irgendwelche anderen Sachen kümmern muss.
Ja, gibt natürlich auch Riesenvertrauen dann.
Ja.
Und sind Sie dann sauer auf so einen Surfer, wenn Sie dann, haben Sie ihn gefunden, den Surfer in Not?
Bei solchen Lagen wird ja auch landseitig mit alarmiert. Da haben wir gute Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren oder mit der Polizei an Land. Naja, was heißt sauer? In dem Moment denkt man da nicht dran, weil wir einfach unseren Job machen. Also ich bin damit beschäftigt, das Schiff so sicher wie möglich zu führen und die Besatzung an Bord, dass die soll die Vorbereitung treffen dafür. Naja, also ich würde jetzt niemand zu jemandem hingeben und den irgendwie rund machen oder so. Man kann vielleicht nochmal einen Tipp mitgeben, dass es vielleicht nicht ganz so eine kluge Nummer ist, bei so einem Wetter zu surfen. Die Frage ist dann immer, wie nimmt das Gegenüber das auf? Also wir versuchen sie trotz dann immer auf Augenhöhe abzuholen und zu sagen, hast du eigentlich daran gedacht, was du gerade gemacht hast, wenn man die mal trifft. Und es gibt natürlich solche, die dann, ich habe das schon gehabt, die sind in Tränen ausgebrochen und haben gesagt, um Gott, wegen mir musstet ihr kommen und ich habe gar nicht nachgedacht, bis auch leider zu Leuten, die dann sagen, ja, aber ich bin ja schon seit 30 Jahren im Surfer und wir machen das immer so. Und die kriegt man dann meistens auch abgeholt und sensibilisiert dafür, weil man denen auch bewusst machen kann, dass wir ja auch für die losfahren und sich auch andere Leute an Land und auf See für die in Gefahr begeben, um denen Hilfe zu bringen. Ja, also wir sind nicht die Polizei und wir wollen auch ungern den erhobenen Finger zeigen. Wir versuchen es mehr im Gespräch und die Leute dann quasi darauf hinzuweisen und zu sensibilisieren. Und meistens klappt das auch.
Sie haben hingewiesen auf Ihr Team, was Voraussetzungen sind. Das muss passen. Das müssen natürlich entsprechend auch Qualifikationen sein, die da zusammenkommen. Man muss in der Lage sein, auf engem Raum bei hoher Belastung auch gut miteinander auszukommen. Wie läuft die Ausbildung für jemanden? Sie haben Ihre beschrieben, aber nehmen wir an, wir haben eine Ärztin an Bord oder andere Qualifikationen. Was muss ich zusätzlich erwerben, wenn ich meine Qualifikation sowieso schon also mitbringe als eben Ärztin und sage, ich möchte noch freiwillig bei Ihnen tätig werden und diese Voraussetzungen, die Sie beschrieben haben, eben Gesundheitscheck und sowas erfülle?
Ja, ich glaube, ich fange einfach mal ganz banaler an. Ich fange mal bei Ihnen an, wenn Sie jetzt sich nach diesem schicken Podcast hier dazu entscheiden, nach Travemünde zu ziehen und dann bei mir an der Tür klopfen.
Schöne Stadt.
Genau, und auf definitiv. Und wir dann uns beim Käffchen mal drüber unterhalten, über ihr Engagement, über ihr Vorhaben, dass sie sich bei uns engagieren wollen und das passt alles. Sie waren bei der Seesehenswürdigkeit und haben ihre Voraussetzungen quasi erfüllt.
An den Palstick.
Dann zum Beispiel, das ist eine von vielen Sachen, also wir haben Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Werkzeugkoffer. Sie bekommen von mir einen leeren Werkzeugkoffer und den füllen wir dann nach und nach mit Informationen und mit Fertigkeiten und Qualifikationen. Naja, und dann wäre es eben so, sie würden erstmal ein bisschen mitfahren. Mir ist immer wichtig, dass man erstmal die Station kennenlernt. Die fahren dann ausgelagert der Besatzung sozusagen, erstmal zusätzlich. Also es wird jetzt keiner am Montag bei uns eintreten und Mittwoch soll er alles können. Und das wäre Quatsch, das wäre auch nicht nachhaltig. Deswegen würden wir dann sie dann irgendwann hier zur Seenotretterakademie schicken, zum nächsten möglichen Lehrgang. Da lernen sie dann einmal die erweiterte Erste Hilfe, unsere Bordausrüstung. Dann gibt's den Schiffssicherheitslehrgang, den ich hier als Trainer mit unterrichte. Da lernen wir in 5 Tagen, gibt's einen Einblick und in quasi die komplette Schiffssicherheit der Seenotretter. Also das fängt an mit der persönlichen Schutzausrüstung. Welche Gefahren können im Einsatz bestehen? Das ist eine Mischung aus Theorie und Praxis. Dann gehen wir ins Wasser, machen dieses sogenannte Sea Survival, wie wir dann eben selber im Notfall überleben können.
Nämlich, das ist spannend, wie überlebe ich im Notfall?
Wir haben ja unsere persönliche Schutzausrüstung an, unsere Kälteschutzanzüge, unsere Rettungswesten, unsere Helme. Wenn wir dann mal aus dem Bord fallen, dieser Lehrgang zielt darauf ab. Das ist quasi nicht für den Havaristen dieser Lehrgang, sondern für den Seenotretter selber. Also wenn der mal in eine Situation kommen sollte, wo wir das Schiff verlassen müssten, dass wir dann wissen, was zu tun ist. Also, dass wir wissen, wie wir mit unserer Ausrüstung umgehen, wie die Rettungsweste auslöst und so weiter und so weiter. Ja, dann haben wir noch ganz banal im Minimum Kleinlöschgeräte, also sprich Feuerlöscher etc. Also die Sachen, die Sie bei sich oder bei uns an Bord finden würden, wie die Feuerlöscher. Wenn bei uns mal irgendwas brennen würde, wie man einen Entstehungsbrand bekämpft, wie man ein Leck abdichtet etc. Wir lassen uns einfach vom Helikopter der Marine retten aus so einer Rettungsinsel. Und dann hat man schneller als man denkt, schon wieder den Freitagmittag erreicht und dann geht's nach Hause. Essentiell ist bei uns eben bei den Seenotrettern, ob das jetzt Festangestellte oder Freiwillige sind, die Ausbildung muss auf der Station weitergehen. Wir können ja wirklich nur in der Seenotretterakademie einen kleinen Einblick mitgeben in die Seenotrettung. Wir können so ein paar Sachen anreißen, die wichtig sind, aber zum Glück, das lieben viele Stationen, die meisten Stationen auch so, das geht dann da weiter und wir haben zum Glück immer, das ist ein positiver Boomerang hier in der Seenotretterakademie in Neustadt, weil die Stationen auch hier anrufen oder mal eine E-Mail schreiben, Mensch, die sind jetzt wieder da, was können wir mit denen noch machen? Wir haben auch so ein Trainingshandbuch, einen Leitfaden, wir haben eine Online-Plattform zum Lernen. Also da der Trainee, der, wenn sie jetzt hier bei uns anfangen, der kriegt schon relativ viel an die Hand, dass er sich weiterbilden kann. Und ja, man muss auch ein bisschen eine eigene Initiative haben, ein bisschen auch Elan und Bock auf die Sache und dann wird man auch ein guter Seenotretter.
Wie eng arbeiten Sie eigentlich? Sie haben die Marine erwähnt für die Übungen dann. Wie eng arbeiten Sie zusammen mit anderen Rettungsorganisationen, zum Beispiel Luftrettung, Feuerwehr, Bundeswehr, Marine?
Ja, also wenn man das jetzt einmal separiert in quasi in den Einsatzbetrieb und in den Ausbildungsbetrieb, im Einsatzbetrieb ist das immer wichtig, gerade in der Lübecker Bucht. Wir arbeiten eng mit der Berufsschifffahrt zusammen, also mit der Verkehrszentrale, mit den Lotsen, mit der Wasserschutzpolizei, mit der Bundespolizei und auch mit anderen Hilfsorganisationen. Das kann das THW sein, die DLRG, mit denen machen wir viel in Travemünde, aber auch die Freiwilligen Feuerwehren im Umkreis und so weiter. Das ist schon eine gute Zusammenarbeit, die aber auch gepflegt werden will, wo man auch proaktiv was für leisten muss, weil man darf auf gar keinen Fall in die Situation kommen, meiner Meinung nach, dass man das jeder seins macht. Dann würde man sich von der Einsatzqualität quasi sehr verschlechtern, weil jeder irgendwie meint, er macht es nach seinem Gusto. Und wenn man gemeinsam arbeitet, das macht man auch von Borkum bis Ueckermünde, ist die Zusammenarbeit mit anderen immer sehr gut, weil man einfach viel schlagkräftiger ist. Was den Ausbildungsstand betrifft, hier in Neustadt, wir sind jetzt ja bei der Marine mit angesiedelt, zwar außerhalb vom Stützpunkt, aber wir nutzen zum Beispiel für die Bandabwehr die Anlagen der Marine und auch für die Leckabwehr. Der Hubschrauber kommt von der Marine und wir dürfen auch den Hafen der Bundespolizei nutzen. Also wir haben hier schon, das spricht auch immer für diesen Standort Neustadt, haben wir hier alle Optionen, um wirklich adäquat und nah an der Basis und vor allem realistisch üben zu können. Und das ist immer sehr wichtig. Also wir sagen mal, die Ausbildung, die soll so nah am Geschehen, wie es geht, sein und so realistisch wie möglich.
Realistisch ist auch, dass nicht jeder der Einsätze, zu denen Sie gerufen werden, leider muss man sagen, nicht immer gut ausgehen kann. Wie gehen Sie, wie geht Ihr Team damit um?
Ja, auch da ist es zum Glück sehr professionell bei uns gehalten. Das ist ja gerade so in der Seefahrt, wenn in der Seefahrt Unfälle passieren, das regelt meistens der Seemann irgendwie mit sich selber nach allen möglichen Methoden, sage ich mal, die meistens immer sehr schlecht sind.
Früher war es ein Rum und ein Grog und dann ein Grog und ein Rum.
Ja, genau. Oder der Strick am Dachboden. Ich wollte das eigentlich nicht so erwähnen, aber wir haben bei Einsätzen mit Personenschaden etc. haben wir quasi einen Seelsorger in Bremen. Das ist auch quasi so festgehalten. Also wenn was bei uns an Bord passieren würde, meinetwegen ein Schwerverletzter oder noch schlimmer oder irgendwas, wo wir sagen, wir fühlen uns da nicht mehr gut mit, dann kommt aus Bremen innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit Hilfe und dann wird man auch betreut. Also es geht keiner irgendwie, sag ich mal in Anführungszeichen, unbehandelt nach Hause danach. Mhm. Und dann kann man auch Hilfe in Anspruch nehmen und jeder, der aus dem Rettungsdienst kommt oder von der Berufsfeuerwehr oder von der Polizei oder jeder, der schon mal schlimme Sachen erlebt hat, weiß, dass es eigentlich das Allerschlechteste ist, das mit sich selber auszumachen. Und da ist das immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir diese Option haben und dass diese Option auch durchgesetzt wird.
Viele sagen auch, mit denen ich gesprochen habe, aus dem, ja, ich sag's mal, erweiterten Rettungsdienst, dass das aber auch erstmal gelernt werden musste, weil diese Art, das mit sich selbst auszumachen, lange Jahre die einzige Art war, mit solchen Ereignissen, schweren Ereignissen, auch Tod, umzugehen. Alles andere war so ein bisschen verpönt als wenig männlich oder nicht der Art des Retters angemessen. Aber das gab bei Ihnen sicherlich auch, bei Ihnen meine ich jetzt in der Zunft, in der Branche eine entsprechende Entwicklung, oder?
Ja, zum Glück positiv diese Entwicklung. Es ist genau wie Sie sagten, also dass, ob das jetzt auf Land oder auf See ist, die von Ihnen angesprochenen Punkte, die waren auch hier damals so in der Seefahrt. Das war eben damals so und jetzt ist man heute im Jahre 2025 ein moderner Seenotrettungsdienst und da gehört das einfach mit dazu. Und auch jetzt kommen viele neue Leute, die sich engagieren und die reißen die älteren Kollegen so ein bisschen mit, finde ich. Und das ist immer ein gutes Hand in Hand, sowohl im positiven Sinne, als auch wenn mal was passiert, wo man sagt, Mensch, bevor du jetzt als Beispiel nach Hause gehst und 8 Wochen nicht von der Couch aufstehst. Wir haben da Möglichkeiten und da ist das Team immer entscheidend, finde ich. Und da muss man sich gegenseitig mitnehmen und voreinander da sein. Und deswegen, zum Glück ist das, glaube ich, Geschichte und wir werden da oder sind da alle an Land und auf See professioneller geworden. Das ist eine wichtige Sache.
Gibt es eigentlich für Sie so einen ganz persönlichen Lebensrettermoment, so einen Moment, an den Sie sich immer erinnern werden?
Wir hatten mal einen Einsatz in der Lübecker Bucht gehabt. Da hatte ein Motorboot schweren Wassereinbruch und da stand die Familie mit dem Kleinkind vorne auf der Back. Das ist der vordere Bugbereich des Schiffes. Und wir sind dann dahin und waren dann auch vor Ort und auf einmal fing das Schiff an, immer schneller zu sinken. Und dann hat man mir noch das Kind in die Hand gereicht und die Eltern sind dann quasi, sie haben einen Schritt gemacht und kam erst die Mutter, dann hat der Vater das Kind rüber gereicht und dem Vater habe ich noch die Hand gegeben und in dem Moment sagte das Boot da auch schon relativ zügig weg. Ja. Und das war so, wo ich mir so dachte, ja, das ist aber irgendwie jetzt knapp gewesen, ne?
Und sie haben die gerettet und die ihnen wahrscheinlich bis an ihr Lebensende dankbar sein werden. Patrick Morgenroth, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut und dann alles Gute für Sie.
Beim nächsten Mal dann bei Ihnen.
Ja, das Angebot steht.
Vielen Dank.
Wenn der Paar schick läuft, dann können wir uns,
weiter unterhalten. Sogar der Doppelte.
Ja, wunderbar. Dann ist ja also in Ordnung. Alles klar.
Vielen herzlichen Dank.
Einen guten Tag.
Dankeschön. Ihnen auch. Tschüss.
Jo, tschüss.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.